Hallo und herzlich willkommen zurück im Studio in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Wir sind nicht mehr alleine im Studio, sondern vor uns sitzen jetzt unsere zwei Gäste. Und zwar seid ihr Micha und Lisa vom Verein Frauen helfen, Frauen e.V. in Tübingen, anlässlich des Tages heute gegen patriarchale Gewalt. Stellt euch doch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr so bei Frauen helfen, Frauen?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Lisa Heller. Ich arbeite jetzt seit 5 Jahren beim Verein Frauen helfen Frauen und bin dort im autonomen Frauenhaus tätig mit dem Schwerpunkt von Kindern und Jugendlichen. Genau.
Hallo, ich bin Michael Schüller. Ich arbeite seit 31 Jahren bei Frauen helfen Frauen und ich arbeite in der Anlaufstelle sexualisierte Gewalt.
Was macht ihr denn so als Verein? Was bietet ihr so für Hilfe an? Könnt ihr das vielleicht ganz grob beschreiben? Weil für mich hört sich das jetzt so an. Ihr habt Frauenhäuser, aber auch noch mehrere Sachen. Ich habe kurz eure Webseite angeschaut, da war einiges auf jeden Fall drauf.
Ja, ich kann vielleicht mit dem Frauenhaus starten. Genau, also der Verein wurde 1980 gegründet und als erster Bereich kam sozusagen das autonome Frauenhaus. Wurde eröffnet und genau da arbeite ich. Und ja, das Frauenhaus ist einfach eine Schutzeinrichtung für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Also eine Schutzeinrichtung für sie und mit ihren Kindern auch. Genau, das ist ein anonymer Ort in Tübingen. Ja, weil wir einfach auch viele Frauen haben, die hochgefährdet sind. Ja, und da leben dann die Frauen und Kinder, kommen zu uns ins Frauenhaus und wir als Mitarbeitende, wir begleiten, unterstützen die Familien, stabilisieren und begleiten sie einfach in der Perspektivplanung und in der Existenzsicherung. Also sehr vielfältig das Aufgabenfeld und ja, das macht das Frauenhaus sozusagen.
Genau, und wir an den Beratungsstellen, wir haben die Beratungsstelle häusliche Gewalt, die gibt es seit Dezember 2002. Da kommen eben alle, die häusliche Gewalt erleben, die vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie irgendwie sich trennen wollen, wo man vielleicht eine Trennung begleitet oder wo vielleicht auch eine Trennung schon lange her ist, die vielleicht gestalkt werden. Also einfach auch sehr viele unterschiedliche Themen. Seit 2006 haben wir die Interventionsstelle häusliche Gewalt. Die Kollegin ist immer unterwegs, wenn es einen Polizeieinsatz gab. Also klassischen Wohnungsverweis, wo eben eine gewaltausübende Person die Wohnung verlassen muss und die Person, die irgendwie Gewalt erlebt hat, irgendwie wird dann aufsuchend in der Wohnung irgendwie beraten. Die andere Person wird zu den Kollegen bei den Pfundskerlen vermittelt, wenn es ein Mann ist, was es zu 98% ist. Und seit 2015 haben wir noch ein bisschen ein Novum für Frauen helfen Frauen. Da haben wir die Anlaufstelle sexualisierte Gewalt zusammen in Trägergemeinschaft mit den Pfundskerlen. Also Konzept, eine Beratungsstelle, zwei Standorte, wo wir gewaltbetroffene Personen beraten und die Menschen auch selber auswählen lassen, wo sie beraten werden wollen. Also das ist irgendwie für alle irgendwie offen. Haben da auch öfters mal Gruppen, die wir gemeinsam beraten, wo oft auch so ein bisschen eine Kombi ist zwischen Beratung und dann vielleicht auch nochmal eine Intervention oder einem Fachtag, oder das ist immer je nachdem, was einfach ansteht. Bei AGIT irgendwie begleiten wir auch so Aufarbeitungsprozesse, machen viel so Awareness-Schulungen, also auch ziemlich vielfältig. Dann haben wir noch einige Projekte bei uns, bei Frauen helfen Frauen. Fang doch du mal an mit, was ihr im Frauenhaus habt.
Genau, also neben der Beratungsarbeit mit den Familien haben wir einfach auch verschiedene Gruppenangebote für die Frauen und Kinder. Zum Beispiel gehen wir montags immer auf den Kinderbauernhof mit den Kindern. Genau, das ist einfach so ein festes Programm, was sich aber einfach auch über, wo wir keine feste Finanzierung dafür haben. Das heißt, auch dieses Projekt wird über Projektgelder oder auch über Spendengelder finanziert. Dann haben wir noch das Tonfeldprojekt, das ist so ein niederschwelliges therapeutisches Angebot, wo immer dienstags stattfindet, genau, wo die Kinder oder auch mal die Frauen einfach mit der Arbeit am Tonfeld ja auch sich stabilisieren können oder auch ja Dinge aufarbeiten, so was hilfreich ist, genau.
Genau, und bei uns gibt es bei der Beratungsstelle häusliche Gewalt, da gibt es ein Projekt, das nennt sich Poolpaar, das ist ein Pool von Patinnen, also das heißt, es ist ein Projekt, wo Ehrenamtliche quasi Frauen aus der Beratungsstelle begleiten können, längerfristig. Dann haben wir ein Projekt für Frauen mit Behinderungen, weil man weiß, dass Frauen mit Behinderungen eigentlich die Gruppe sind, die am allermeisten von Gewalt betroffen sind. Da war jetzt erst vorletzte Woche wieder eine Schulung irgendwie, da machen wir so Trainings mit Selbstbehauptungstrainerinnen, haben da auch so ein Schulungsprojekt lange Jahre gemacht, wo wir sie ausgebildet haben zu Vertrauensfrauen für andere Frauen. Dann sind wir Teil von Nachtsam, das ist eine landesweite Kampagne zu Awareness im Nachtleben, findet in ganz vielen Städten in Baden-Württemberg statt. Wir hatten davor ja schon ein eigenes Projekt in Tübingen, arbeitet Uli heute und haben es auch ein bisschen anders bei Nachtsam, wie es jetzt landesweit stattfindet, weil wir schon von Anfang an immer nicht nur zu sexualisierter Gewalt geschult haben, sondern auch zu Diskriminierung und Rassismus zusammen mit ADIS. Das war uns wichtig, dass wir mal schulen, dass wir dann alle Themen reinnehmen. Dann haben wir noch ein Projekt. Moment. Ah ja, genau, es gibt noch ein neues Projekt. Das kommt vom Netzwerk LSBTTIQ. Die haben ein Projekt aufgelegt, zusammen mit dem Frauenunterstützungssystem, wo eben Beratungsstellen, wie jetzt hier in Tübingen die Transberatung bei ADES oder die Fachstelle Vielfalt beim Mädchentreff und wir bei AGIT irgendwie zusammen irgendwie vernetzt arbeiten und je nachdem, was es braucht, vielleicht auch mal zusammen beraten oder auf jeden Fall halt uns gegenseitig irgendwie sehr viel in die Arbeit der anderen irgendwie quasi einarbeiten, dass einfach da viel Wissen auch da ist. Genau, und das Projekt, das läuft, glaube ich, seit Anfang, das läuft seit Ende letztem Jahr, glaube ich, das ist ein Landesprojekt. Genau, ich glaube, dann haben wir alle Projekte, oder? Haben wir noch was?
Volles Programm. Ja. Und diese Beratung, wie findet das statt? Vermittelt ihr auch Therapeuten vielleicht? Oder?
Wenn es welche zu vermitteln gäbe, ja. Das ist leider irgendwie seit Corona eins der größten Probleme bei AG zum Beispiel. Also ich habe, je nachdem, ich würde mal sagen, jede Woche auf jeden Fall 2 neue Anfragen, zum Teil auch 6 neue Anfragen, weil eigentlich, würde ich mal sagen, die meisten Menschen, die klassisch in Therapie gehen würden, gerade keine Therapieplätze mehr finden, weil alles voll ist. Und dann eben bei AGIT überbrücken. Aber es ist natürlich ja schwierig, weil wir natürlich auch nicht unendlich Kapazitäten haben und irgendwie die, zum einen waren die Wartezeiten immer länger, zum anderen waren natürlich die Abstände, wie oft die Menschen kommen können, immer länger. Und mein Problem ist immer, dass ich ja eigentlich, ich sollte ja theoretisch auch einen Puffer oder Freiraum haben, wenn ich irgendwie eine Frau zur Polizei begleite, dann bin ich da mal einen ganzen halben Tag. Wenn ich was verschieben muss, weiß ich hinterher nicht, wo ich es die nächsten 4 Wochen reinschieben soll. Also die Kapazitäten sind einfach nicht ausreichend. Und ja, also wir bräuchten dringend in Tübingen mehr TherapeutInnen, die zum einen einfach eine Idee, also nicht eine Idee, sondern irgendwie Wissen zu Trauma haben, aber auch zu sexualisierter Gewalt arbeiten wollen. Weil das sagen auch viele, möchten sie gar nicht machen, weil ihnen das zu nah geht oder zu anstrengend ist oder was auch immer. Aber das ist ein großes Thema bei uns, seit Corona sehr verstärkt, muss man echt sagen. Ich klopfe mal kurz der Kollegin auf den Rücken. Kriegst du Luft? Okay.
Wie ist das bei euch? Also ihr seid ja ein Verein und habt ihr da, was du gerade meintest, dass es eben vor allem einen Mangel auch an Therapieplätzen gibt, habt ihr im Verein irgendwie ein Problem damit, Mitglieder zu finden oder Leute, die helfen eben oder mitarbeiten, oder ist es relativ entspannt?
Also wir hätten, glaube ich, schon Menschen. Das Problem ist bloß, dass wir einfach die Finanzierung nicht haben, so um Menschen zu... Ja, es gibt einfach nicht die, es ist einfach eine fehlende Finanzierung. Genau, und deshalb sind wir da sehr eingeschränkt. Also wir haben zum Beispiel ganz arg viele Ehrenamtliche, die tätig sind. Ich glaube, bis also gute 30 Frauen im Moment, die ehrenamtlich bei uns tätig sind. Und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Bestandteil in der Arbeit in unserem Verein. Genau, aber so fest finanzierte Stellen sind es 9 im Moment. Und das ist einfach ein großes Problem. Wir bräuchten einen ganz anderen Personalschlüssel auch. So eine ganz andere Aufstellung, ja.
Also 9 Teilzeit, keine 9 vollen Stellen. Und ich meine, das ist ein Dauerthema von uns, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr erzählt und das Jahr davor sicher auch, weil seit 2017 ist die Istanbul-Konvention in Deutschland ratifiziert, also geltendes Recht. Wenn man quasi das, was in der Istanbul-Konvention drinsteht, umsetzen würde, hätten wir sicher sowohl im Frauenhaus als auch in den Beratungsstellen doppelt so viel Kapazitäten und könnten irgendwie quasi das anbieten, was es eigentlich bräuchte. Das heißt auch niederschwellig, weil niederschwellig ist es nicht, wenn du irgendwie in 6 Wochen erst einen Termin kriegst oder einfach auch so wenig Termine irgendwie, dass es eben so große irgendwie Abstände sind, bis man wieder einen Termin kriegt. Aber wir können es anders nicht stemmen.
Wie finanziert ihr euch dann, wenn ich fragen darf?
Ja klar, ja, klar, ist ein wichtiges Thema. Also genau, ich kann vom Frauenhaus mal sagen, also wir haben eine Tagessatzfinanzierung im Frauenhaus. Das heißt, dass die Kosten über also die Finanzierung über Sozialhilfeleistungen, an die gekoppelt sind. Genau, das heißt über einen Jobcenter-Antrag, da bekommen wir dann unsere Tagessätze. Und genau, also das heißt, dass es einfach daran gekoppelt ist und sozusagen keine einzelfallunabhängige Finanzierung der Frauenhäuser gibt. Genau, das heißt, dass die Frau eigentlich selber, also Lebensumstände selber für die Finanzierung zuständig ist. Und da fallen einfach ganz viele Frauen auch raus. Zum Beispiel BAföG-Empfängerinnen, Frauen, die ja in Arbeit sind oder mit Vermögen sozusagen. Genau. Also da fallen einfach ganz viele raus.
Frauen, die illegalisiert sind, ganz oft ganz schwierig, auch Frauen aus Unterkünften in Frauenhäuser zu vermitteln, weil viele Kolleginnen derbe Auflagen von ihren Kommunen haben und die Frauen dann nicht aufnehmen dürfen, wenn sie nicht praktisch unterm Arm schon die Zusage von Tübingen mitbringen, dass 2 Jahre die Kommune Tübingen bezahlt, und die kriegt man einfach nicht, das ist unrealistisch.
Ja, also es ist ein ganz großes Problem, weil es einfach auch einen Flickenteppich in Deutschland gibt, was die Finanzierung der Frauenhäuser angeht. Und genau, da ist jetzt gerade auch das Gewalthilfegesetz kämpft oder soll ja auch sozusagen dafür stehen, dass es eine bundeseinheitliche Finanzierung geben muss für die Frauenhäuser und dass sie nicht mehr also einzelfallhängig an Sozialleistungen geknüpft werden darf, weil Gewaltschutz einfach eine Leistung sein soll, wo sich nicht an so individuelle Merkmale irgendwie festmacht.
Genau, also die Beratungsstellen sind unterschiedlich finanziert. Das wurde irgendwie vorletztes Jahr nochmal neu aufgeteilt. Ich glaube, wir haben die einzige Beratungsstelle in Tübingen, die halb finanziert ist, weil Stadt und Kreis hatten alles aufgeteilt und irgendwie, aber die Beratungsstelle häusliche Gewalt, die wird halb finanziert. Die Interventionsstelle ist voll finanziert über den Landkreis, AGIT ist voll bei der Stadt. Und das heißt aber ja nie irgendwie Finanzierung von Stadt oder Kreis, dass es eine Vollfinanzierung ist. Das heißt, wir haben ja immer einen Eigenanteil, den wir auch reinbringen müssen und wo wir dann irgendwie Spenden auftun müssen, jetzt irgendwie Weihnachten dann, Weihnachtsspendenbrief. Das ist bei uns praktisch eine fest eingeplante Größe. Dieses Geld brauchen wir praktisch in unserem Gesamtetat, damit wir überhaupt irgendwie finanziell über die Hürden kommen. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie was kriegen und dann denken, hurra, was machen wir jetzt mit dem Geld, sondern das ist echt fest eingeplant.
Genau, und was auch, also Spenden einfach ganz wichtig und auch über Bußgelder, die an unser Verein vermittelt werden oder gespendet oder gezahlt werden, das ist auch noch so eine wichtige Quelle, ja.
Und dann machen wir ganz, ganz viele Anträge immer an Stiftungen. Also bei uns gibt es auch, bei AGIT und der Beratungsstelle häusliche Gewalt, Interventionsstelle, wir haben auch Tonfeldtherapie für Frauen oder Kinder und haben das eben über Stiftungen. Wir hatten jetzt 5 Jahre über die Glücksspirale und suchen jetzt gerade neue praktisch Stiftungen, die uns das finanzieren. Und das ist natürlich irgendwie immer auch ein bisschen ein Druck, weil natürlich wollen wir das Angebot ja auch haben und müssen halt schauen, wo das Geld dafür herkommt. Das ist halt bei den Projekten Selbstverwaltung unser täglich Brot, dass wir irgendwie wir sind Arbeitgeberinnen, wir sind Arbeitnehmerinnen, wir haben ganz viele Rollen in unserem eigenen Betrieb, weil wir alle auch Geschäftsführerinnen sind. Wir haben keine, weiß nicht, was hat man denn so klassisch, Verwaltungsmenschen oder irgendjemand, wo jetzt Termine für uns ausmacht oder sonst was, wir machen alles selber. Und dafür müssen wir halt irgendwie dann wieder Zeit irgendwie wegnehmen bei Zeit für Beratung oder Zeit für Öffi-Arbeit. Und da finde ich es immer nochmal wichtig, da auch unseren, unseren politischen Anspruch auch weiterhin irgendwie nach vorne zu stellen, zu sagen, der Verein ist gegründet worden mit der Option, dass praktisch immer gleich, also gleich Zeit auch sein soll für politische Arbeit, für Öffi-Arbeit und für die Arbeit irgendwie mit den Betroffenen, weil es keinen Sinn macht, nur mit Betroffenen zu arbeiten und aber nichts an den Strukturen zu verändern. Und das ist natürlich auch was, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, also irgendwie die GeldgeberInnen sind jetzt nicht unbedingt irgendwie erpicht drauf, uns irgendwie politische Arbeit zu bezahlen oder Öffi-Arbeit, aber das ist halt immer so ein, mal sagen, ein Eiertanz, da auch die Gelder irgendwie zu haben, um einfach die Kapazitäten auch zu haben. Aber das ist so ein Grundsatz, der total wichtig ist, dass es eben irgendwie diese politische Arbeit auch braucht.
Okay. Zu der politischen Arbeit, was gibt es konkrete Dinge, die sich da politisch gesehen ändern müssten, damit es für euch leichter ist? Vielleicht also, was du ja gerade schon meintest, dass es bundesweit eben die Finanzierung geregelt ist, aber vielleicht auch andere Dinge, die eure Arbeit vielleicht erleichtern würden?
Also ich würde schon sagen, dass also auf jeden Fall einfach es uns sehr helfen würde, wenn wir einfach eine sichere Finanzierung hätten erstmal und wenn einfach auch es mehr Plätze gäbe an Schutzeinrichtungen und an Beratungsstellen, gerade auch der ländliche Raum zum Beispiel oder allgemein, also der Istanbul-Konvention einfach umgesetzt wird und die errechneten Plätze und Strukturen, die dort errechnet werden, wurden, wenn die einfach umgesetzt sind, weil wir arbeiten gerade einfach in einem auch extremen Mangel so. Genau, das wäre schon sehr hilfreich, weil zum Beispiel auch vor 2 Wochen gab es einfach keinen Frauenhausplatz in Baden-Württemberg und wir hatten Anfragen und konnten einfach, ja, ist einfach schwierig, dann auch Frauen abweisen zu müssen, ne? Weil wir einfach keinen Platz oder keine Weitervermittlung irgendwie anbieten können. Und also es gibt auch die Zahl, dass auf eine Frau, die einen Schutzplatz findet, 2,4 Frauen abgewiesen werden müssen. Genau, und das ist natürlich auch, macht einfach auch was mit der Arbeit. So, genau. Also wir bräuchten eine gute Finanzierung und Ausbau von Plätzen, auf jeden Fall.
Ich finde, da sind ja auch immer die Zahlen. Also wir haben, glaube ich, irgendwie über 5.000 Frauenhäuser insgesamt in Deutschland, also autonome, nicht autonome. Und es fehlen, glaube ich, 14.500 laut Istanbul-Konvention. Also wenn man sich das mal klar macht, dass es, also irgendwie ist einfach auch klar, dass so auch Bedingungen sind, irgendwie, wo es schlecht ist, irgendwie Frauen auch zu schützen. Weil es geht ja im Endeffekt irgendwie auf jeden Fall darum, irgendwie die Frauen zu schützen. Und das ist so ein Thema, da fällt mir immer auch als erstes das Thema Femizide ein, wo ich denke, wenn wir irgendwie ein Frauenunterstützungssystem haben, das wirklich ausgebaut ist und wo wir eben sehr viel mehr Frauenhausplätze haben und auch sehr viel mehr Kapazitäten in den Beratungsstellen, bin ich mir sicher, dass wir auch sehr viel mehr Möglichkeiten haben, auch für Risikomanagement und wirklich auch das präventiv auf das Thema irgendwie Femizide sich auswirken würde. Weil es ist so, ich meine, wenn Frauen rumtelefonieren und sie kriegen nirgends einen Frauenhausplatz, dann bleiben die erstmal zu Hause oft. Weil viele Frauen, irgendwie, die ins Frauenhaus kommen, die haben keine andere Option. Frauenhaus muss einem auch klar sein, das ist jetzt nicht die erste Wahl, das ist oft irgendwie eher die letzte Wahl. Wenn es irgendwie klar ist, irgendwie, es gibt keinen, irgendwie nirgends im Freundeskreis, nirgends in der Verwandtschaft, ist man sicher, dann klar ist Frauenhaus irgendwie die Option.
Ja, wie wir das jetzt schon angeschnitten haben, findet ihr die Arbeit als belastend, vielleicht auch eure Kolleginnen?
Also klar, wir arbeiten in einem Mangelsystem sozusagen, aber ich würde nicht sagen, dass es mich belastet so. Ich würde es mir andere Bedingungen oft wünschen, aber ich finde die Arbeit mega wertvoll so. Also auch im Frauenhaus ist einfach ein total schöner, einfach auch diesen Übergang in ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben begleiten zu dürfen und auch zu sehen, was da auch passiert, auch bei den Kindern und den Frauen. Das ist einfach total wertvoll und schön, das auch mitbegleiten zu können. Und das ist auch ein sehr kraftvoller Ort, auch auf das Frauenhaus, wo sehr viel Gemeinschaft und Solidarität und Empowerment irgendwie stattfindet. Und da irgendwie dabei zu sein, ist auch total, total schön. Und genau, und einfach auch das Problem, einfach auch diese Verbindung zwischen politischer und sozialer Arbeit, finde ich einfach auch sehr, sehr sinnstiftend und wichtig. Also von dem her würde ich sagen, klar gibt es auch belastende Faktoren oder Dinge, aber auch ganz, ganz viel Tolles und Kräftigendes, ja, Stärkendes.
Ich glaube, das würden fast alle unsere Kolleginnen sagen, dass das, was eigentlich am meisten belastet sind, irgendwie sind die Strukturen, die uns aushebeln und die es uns irgendwie schwierig machen. Und irgendwie, also oft auch dieses Wissen, dass Menschen halt nicht so schützen kann wie der Wild, weil zum Beispiel, keine Ahnung, Umgangsrecht irgendwie vor Schutz irgendwie von betroffenen Frauen und Kindern geht. Also quasi Strukturen, Gesetze, finanzielle Lage. Natürlich sind auch Beratungen oft irgendwie schwer, aber wie Lisa sagt, ich denke, da hat es immer auch diesen anderen Aspekt irgendwie zu sehen. Da verändert sich auch was, da wird auch was wieder leichter. Das hilft da auf jeden Fall total. Aber Strukturen, die einfach zäh sind, also ich mag es an mir irgendwie, ich bin 31 Jahre dabei. Ich würde sagen, ich habe immer gesagt, das ist mein Job, ich wollte nie was anderes machen. Das ist genau das, was ich machen will. Und manchmal werde ich aber auch ein bisschen müde, alles zum 5 Millionensten Male irgendwie zu wiederholen und wirklich auch immer wieder was einzufordern, wo ich denke, hey, scheiß verdammt nochmal, das ist irgendwie ein gesellschaftliches Thema, da sind nicht wir hier irgendwie zu neun dafür verantwortlich, sondern da muss jetzt einfach mal auch was passieren. Und gerade dieses Gewalthilfegesetz, das jetzt blöd, scheiß Thema, also scheiß Timing jetzt mit dem Bruch der Koalition, weil eigentlich jetzt gerade eingebracht werden sollen, dann ist es einfach unklar, ob es noch irgendwie vorankommt oder nicht. Aber da mag ich langsam so ein bisschen eine Ungeduld, dass ich denke, ja, wie lange denn noch? Also wie lange soll man denn noch auf der Straße irgendwie stehen und irgendwie immer das Gleiche erzählen gefühlt? Und ich finde schon, dass es dass auch die Gesellschaft mehr Verantwortung übernehmen muss, zu sagen, wir sehen das auch und nicht nur wir müssen dafür kämpfen, sondern dass da auch irgendwie eine breitere Zustimmung her muss.
Okay, das heißt, das Gesetz, wenn jetzt, mit, was du gerade angesprochen hast mit dem Bruch der Koalition, wenn es da jetzt eine neue Regierung gäbe, zum Beispiel aus CDU, habt ihr da, glaubt ihr, dass es da noch die Möglichkeit gibt, dass es trotzdem durchgesetzt wird oder weitergeführt wird? Oder wie schaut ihr da auf die Zukunft?
Also es war Teil des Koalitionsvertrags. Wir haben natürlich den ganz großen Wunsch auch bei das muss sein, dass das einfach wieder auch auf der auch bei einer neuen Regierung einfach wieder auf der Agenda steht. Ich hoffe es natürlich sehr so.
Also irgendwie letzte Woche war ja Pressemitteilung, Lisa Paus, Nancy Faeser, da haben sie ja irgendwie die aktuellen Zahlen veröffentlicht, also erschreckend, wie Zahlen einfach steigen und steigen, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, haben die Femizidzahlen für 2023 veröffentlicht, da waren wir dann praktisch, die haben die erweiterten Zahlen genommen, das ist immer ein bisschen schwierig, es sind immer zwei verschiedene Zahlen unterwegs, also Femizide stoppen zählt immer alle Femizide in Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften und One Billion Rising Germany, die zählen quasi alle praktisch Morde an Mädchen und Frauen, also auch alles, was jetzt in Familien passiert und sonstig. Und das sind eigentlich dann die richtigen Zahlen, weil darum geht es ja irgendwie, also Frauen oder Mädchen, die getötet wurden, weil sie irgendwie, also geschlechtsspezifische Gewalt. Und da waren wir bei 360 letztes Jahr und haben das irgendwie vorgestellt und haben gesagt, ja, irgendwie jetzt wollen sie natürlich dieses Gewalthilfegesetz noch auf den Weg bringen. Was man natürlich immer befürchten muss, ist, dass es halt so ein bisschen Verhandlungsmasse ist, mit der man spielen kann. Und aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Drive dahinter ist nicht so richtig da. Also es würde mich sehr wundern, ich weiß nicht, irgendwo standen mal Zahlen, dass wenn man es umsetzt, es in etwa 2,5 mal so viel kostet wie das System bisher. Und von daher gesehen bin ich gespannt, ob es da vorwärts geht. Andererseits müssen sie ja die Istanbul-Konvention irgendwann mal umsetzen. Also ich meine, das ist geltendes Recht, das können sie nicht auf irgendwie Ultimo aussitzen. Die ist seit 2017 da. Da gibt es jedes Jahr irgendwelche Berichte, irgendwie, wie die Umsetzung ist. Da werden sie ständig abgemahnt, weil irgendwie nichts vorwärts geht. Also keine Ahnung, wie lange man sowas aussitzen kann.
Was würdet ihr konkret Frauen empfehlen, die sich bei euch melden wollen, das aber nicht hinbekommen, weil sie entweder nicht die Möglichkeit dazu haben oder was ihnen im Weg steht dafür?
Was ich Frauen raten würde, also ich denke, Also ich denke, ich würde schon immer raten auch, sich Hilfe oder Beratung zu holen, so, auch wenn man sich noch unsicher ist. Es gibt ja auch Frauen, die so ein bisschen auch in so Phase sind, ich weiß gar nicht, will ich mich trennen oder nicht, oder ist Gewalt oder nicht, sich da einfach trotzdem auch mal sich aus, ja, darüber zu sprechen und sich da Beratung zu holen. Es gibt zum Beispiel auch das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Das ist eine kostenfreie Hotline, die 24 Stunden erreichbar ist, auch auf ganz vielen unterschiedlichen Sprachen, also Dolmetschungen dann auch stattfinden können. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach auch drüber zu sprechen und sich da Beratung zu holen. Und das würde ich auf jeden Fall immer auch empfehlen, egal in welche Richtung es dann geht. So, genau.
Was natürlich immer auch gut ist, einfach jemanden mitnehmen, also mit einer Freundin und einem Freund schnappen und irgendwie sich begleiten lassen. Manchmal kommen bei mir auch Freundinnen oder Freunde und holen sich praktisch Rat irgendwie, was sie irgendwie der Freundin raten könnten. Also es können ja auch irgendwie praktisch Umfeld kann ja auch kommen zur Beratung oder anrufen und fragen, okay, so und so ist die Situation, was könnte man tun? Ich sag oft, einfach mal dafür zu werben, sich erstmal anzuhören, was es für Möglichkeiten gibt. Ohne irgendwie den Druck zu haben, weil ich meine, das ist immer das Allerwichtigste, entscheiden tut diejenige irgendwie, die es betrifft. Niemand anders macht irgendwas für sie, sondern sie entscheidet es. Das heißt, sich erstmal anhören, was hätte ich für Möglichkeiten, und dann kann man in aller Ruhe drüber nachdenken, irgendwie, sind die eine Option für mich, ja, nein, vielleicht. Oder vielleicht brauche ich ja was ganz anderes, muss man nochmal neu überlegen.
Was gibt es denn für Möglichkeiten, euch zu erreichen? Ihr habt gerade schon das Hilfetelefon angesprochen.
Genau, also das Hilfetelefon ist ja eine kostenfreie Hotline, aber es gibt, die man erreichen kann, aber bei uns, also man kann immer auch im Frauenhaus anrufen, unsere Telefonnummern sind ja auch auf der Homepage, wir sind immer von 9 bis um 12 und von 13 bis 15 Uhr erreichbar, telefonisch. Genau, also Montag bis Freitag, und wir unterstützen auch zum Beispiel bei der Weitervermittlung an andere Frauenhäuser, auch zu schauen, welche auch Vermittlungen zum Beispiel an unsere Beratungsstelle da Telefonnummern geben. Genau, also so kann man uns erreichen oder auch per Mail, ja.
Oder übers Kontaktformular auf der Homepage, und wir haben in den Beratungsstellen, wir haben eine Online-Beratung, wo man einfach abgesichert E-Mails schreiben kann oder sich einen Terminchat buchen, wo man auch anonym einfach erstmal sich Hilfe holen kann. Entweder wirklich schreiben, okay, das ist meine Situation, irgendwie, was würdet ihr irgendwie raten oder irgendwie, was denkt ihr, was ich machen kann? Machen viele. Also erstmal ganz allgemein, irgendwie, so sieht's aus, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie, was denkt ihr? Oder wirklich mal in so einen Terminchat, wo du einfach schon eher im Kontakt bist, weil du da natürlich dann direkt eine Antwort kriegst. Stehen auch immer wieder welche da im Frauenprojektezentrum, kommen direkt, die Hilfe brauchen. Also ja. Oder irgendwie über andere, es rufen auch immer wieder, keine Ahnung, Arbeitsstellen oder Schulen, Schulsozialarbeit, Ärztinnen, Therapeutinnen an, die praktisch vermitteln die Frauen zu uns in Beratung.
Jetzt gerade im Hintergrund auf Medien, würdet ihr sagen, das spielt eher eine positive Rolle, weil man dadurch jetzt so viele Möglichkeiten hat, euch auch anonym zu erreichen, oder auch eher eine negative Rolle? Ich meine, durch Medien ist ja auch sowas wie Stalking viel einfacher.
Also auf unserer Homepage hat es so einen Notfall-Button, wo man sofort rauskommt und wo quasi dann, wenn jemand irgendwie einmal zurückgeht, irgendwie das nicht auf unsere Seite wieder zurückgeht. Also das ist abgesichert. Deshalb raten wir auch immer, also dass die Frauen nicht irgendwie ellenlange E-Mails uns schreiben, wo einfach irgendwie gefährlich ist, wenn jemand irgendwie das nachlesen will, sondern wirklich alles abgesichert über die Online-Beratung. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter, niederschwelliger Zugang. Also die Möglichkeit zu haben, online anonym erstmal Fragen stellen zu können, finde ich eine sehr gute. Und da habe ich so das Gefühl, wenn ich so selber überlege, wenn ich so alles da beraten habe, bei vielen war das so vielleicht so 2, 3 Online-Geschichten, anonym erstmal. Und dann war irgendwie klar, ach, jetzt könnte ich mir es, glaube ich, schon vorstellen, dass wir mal telefonieren oder dass ich in die Beratungsstelle komme. Also das ist so ein, sage ich mal, so ein langsames Ranpirschen, irgendwie dann mal abzuklären, okay, wie sind die so drauf? Weil ich denke, natürlich ist bei vielen schon so die Befürchtung, keine Ahnung, wenn ich da ein bisschen was erzähle, dann kriege ich gleich irgendwas übergestülpt oder dann erwarten die von mir, dass ich mich jetzt sofort trennen muss oder was auch immer. Und das, was wir irgendwie als erstes immer runterbeten, ist, erstens muss man uns überhaupt keine Details erzählen, wir brauchen keine Details von Gewalt, und zweitens entscheidet immer die betroffene Person, wir entscheiden gar nichts. Und das ist dann immer schon mal ganz entlastend, irgendwie zu sagen, wenn du magst, irgendwie kannst du mir ein paar Stichworte sagen, wo ich dir dann dazu sagen kann, was mir da irgendwie an Hilfsmöglichkeiten einfällt. Aber es ist auch völlig okay zu sagen, okay, ich habe es mir jetzt angehört, vielen Dank und das war's. Also das ist kein Thema.
Okay. Wenn es dann tatsächlich irgendwie eine ziemlich kritische Situation ist oder sogar so ist, dass eine Person ins Frauenhaus einziehen möchte, wie läuft dann da der Prozess ab?
Also wir suchen dann, es gibt eine bundesweite irgendwie Seite, ja, wo freie Frauenhausplätze bundesweit, so es denn welche gibt, aufgezeigt werden. Also manchmal hat man da auch das Pech und es gibt noch zwei oder so, die dann aber auch nicht passen, weil vielleicht irgendwie eine Frau alleine irgendwie los sollte und da gibt es nur einen Platz für eine Frau mit 4 Kindern, weil das halt von der Finanzierung her nur so geht. Aber das ist relativ schnell, irgendwie zu gucken, wo gibt's Platz, und die betroffene Person muss ja dann auch selber anrufen und die Sachen klären.
Ja,
kannst
ja
du das nochmal sagen?
Genau, also frauenhaus-suche.de ist die Online, also die Webseite, und genau, dann spricht man einfach, dann nimmt die Kontakt oder auch die, also die Betroffene Kontakt auf mit dem Frauenhaus direkt oder auch über andere Institutionen, und dann tritt man in Kontakt und dann tut man einfach die Aufnahme sozusagen koordinieren und planen, also kommt sie mit dem Zug, also genau, dann kommt sie mit dem Auto, also ist ganz unterschiedlich auch, und wir haben auch die Bereitschaft, die Telefonbereitschaft am Wochenende, die Ehrenamtlichen, die auch Aufnahmen dann, also Notaufnahmen machen oder auch geplante Aufnahmen am Wochenende dann stattfinden, ja, genau.
Ihr habt ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass es ziemlich wenig Plätze nur gibt in Frauenhäusern. Wenn sich jetzt zu viele bewerben, wie läuft da der Entscheidungsprozess ab? Also wer jetzt einen Platz bekommt und wer nicht, gibt es da Kriterien?
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben, wir arbeiten sozusagen nicht mit Warteliste. Das können wir einfach nicht gewährleisten. Es geht einfach nicht, sondern immer die Person, oder wo halt als erstes anruft, und wo die Zimmergröße passt. Also wie gesagt, wenn wir ein Zimmer frei haben mit Frauen mit mehreren Kindern, dann können wir keine alleinstehende Frau aufnehmen. Das geht dann nicht. Und die Frau, die dann halt anruft, wenn wir einen Platz zum Beispiel drin haben, dann ist eigentlich innerhalb von einem Tag dieser Platz auch schon wieder belegt. Genau, und wir sozusagen einfach auch nicht mit Warteliste arbeiten können. Klar haben wir oft dann auch Anfragen notiert und sind da irgendwie weiter auch im Kontakt, aber eigentlich, genau.
Das Problem ist halt, wenn es keinen freien Frauenhausplatz gibt, jetzt gerade bei uns in Beratungsstellen, wenn wir für eine Frau dringend was brauchen, weil die weg muss aus Tübingen, dann ist es manchmal schon so, dass wir einfach auch so Zwischenlösungen suchen. Also keine Ahnung, ja, Jugendherberge, Ferienwohnungen, was auch immer. Aber Hauptsache, die Frau ist erstmal in Sicherheit, und klären dann am nächsten Tag, weil es tut sich auch natürlich immer ganz schnell wieder was. Also es kann sein, heute gibt es irgendwie in Baden-Württemberg keinen Frauenhausplatz. Es kann sein, morgen gibt es 3. Also das ist einfach von Tag zu Tag anders. Und das Wichtigste ist immer erstmal praktisch ein Risikomanagement mit den Frauen zu machen, um einfach ihre Sicherheit irgendwie einschätzen zu können und je nachdem dann zu überlegen, geht es, dass sie jetzt irgendwo mal 2 Tage bei einer Freundin unterkommt, oder kann man davon ausgehen, dass 2 Stunden später irgendwie ihr Ex irgendwie vor der Türe steht und da Rambazamba macht. Also so einfach überlegen, was es für Optionen gibt.
Wie würdet ihr sagen, dass Deutschland im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern aufgestellt ist beim Thema Gewalt gegen Frauen? Schwierige Frage.
Also jetzt mal im Vergleich, ich weiß, Spanien zum Beispiel hat eine viel bessere Gesetzgebung und auch ein besser ausgebildetes irgendwie System. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier super, super, duper irgendwie dastehen. Ganz sicher nicht. Das auf jeden Fall nicht. Also allein dadurch, dass wir die Istanbul-Konvention nicht umsetzen. Weil ich meine, alle Länder, die unterschrieben haben, müssen sie ja umsetzen, sind dran. Und hier tut sich einfach seit 2017 herzlich wenig. Und andere sind da schon weiter, auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch so bestätigen. Spanien ist ja immer sehr das Vorzeige, also wo einfach sehr viel sehr gut läuft. So. Und ja, wie gesagt, hier läuft auch viel, aber da gibt es natürlich schon noch ja, viel Raum nach oben sozusagen. Ja. Und ich glaube, ich habe mal so einen Platz gewusst, wo Deutschland steht, was Gewaltschutz gegen Frauen.
Das weiß ich nicht.
Ja, aber also es ist nicht so, nicht was man sich jetzt denkt, so irgendwie ganz oben, sondern ja.
Ja, und ich meine auch, ich würde mal sagen, geltendes Recht, das wir haben, es ist halt auch schwierig. Irgendwie, ich finde, das beste Beispiel ist der begleitete Umgang, was einfach ein Riesenproblem für unsere Arbeit ist. Vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen, Lisa.
Ja, also genau, ein großes Thema ist einfach auch der Umgang in familiengerichtlichen Verfahren mit dem Thema häusliche Gewalt. Also oft, wenn Frauen mit Kindern dann zu uns kommen, dann ja, kann es sein, dass einfach diese Umgangsregelung oder auch die Gerichtsverfahren ganz schnell anberaumt werden und dass die Kinder auch ganz schnell wieder den Papa sehen müssen oder den Täter in dem Fall. Genau, dass eigentlich so dieser... also dass mit der Flucht ins Frauenhaus die Trennung ja passiert ist und dann ja alles irgendwie so, also gut ist so. Also der Aspekt der Nachtrennungsgewalt, auch was weiterhin auch für Macht und Dominanz auch mit zum Beispiel Anträge bei Gericht oder bei Umgang, was da weiter passiert, wird einfach viel zu wenig auch in Blick genommen bei den Gerichten. Und genau, und das ist einfach ein Riesenproblem auch so. Für die Frauen, für die Kinder, dass einfach der Schutz, also der Umgang vor dem Schutz vor Gewalt oft steht. So, und einfach nicht berücksichtigt wird in den Verfahren. Und da sind wir einfach auch gut in Kooperation und Kontakt und hoffen einfach, dass sich da ja einfach auch mehr, nochmal mehr Sensibilität und mehr Wissen auch bei allen Institutionen sozusagen ist und dass man da einfach, ja, so ein Paradigmenwechsel einfach passiert. So, also das Schutz und Sicherheit vor Umgang steht. Ja.
Welche Bedeutung hat der Tag heute für euch als Verein? Habt ihr vielleicht auch besondere Aktionen geplant?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind nachher auf dem Marktplatz und haben da zusammen mit der Stabsstelle Gleichstellung eine Aktion zum Mut schöpfen, wo wir quasi... 300 bis 400 Gefäße wahrscheinlich aufstellen nachher, die mit Wasser irgendwie gefüllt werden und da eben Mut geschöpft werden kann, sinnbildlich Wasser irgendwie als Sinnbild für Lebensenergie. Und das Thema Mut ist ein ganz großes Thema bei uns in der Arbeit, weil die Frauen ja schon sehr, sehr viel Mut brauchen, um in Beratung zu kommen, um ins Frauenhaus zu gehen, um sich aus den Strukturen zu befreien, um sich darauf einzulassen, dass sie alleinerziehend Probleme kriegen werden, eine Wohnung zu kriegen, irgendwie einen Kita-Platz, sich irgendwie viel, wie Lisa gerade erzählt hat, irgendwie eben auch im Umgangsverfahren irgendwie Probleme haben, wenn es irgendwie Anzeigen gibt wegen häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt. Also da gibt es enorm viele Themen, wo man Mut haben muss und auch ja schaffen muss, aus seiner Angst und Hilflosigkeit irgendwie ein Stück weit auch rauszukommen und auch gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie praktisch irgendwie nicht zu entsprechen, sondern wirklich zu sagen, so irgendwie, ich befreie mich jetzt aus dieser Situation. Und für mich ist es irgendwie auch ein Thema für uns, weil ich finde, auch wir müssen irgendwie wirklich immer wieder Mut schöpfen, zu sagen, okay, jetzt haben wir halt nochmal irgendwie, jetzt pauen wir da nochmal rein in dieses Gewalthilfegesetz und machen noch mal eine Veranstaltung zur Istanbul-Konvention und machen noch eine Veranstaltung irgendwie zum Thema Femizide und hoffen irgendwie, dass es weitergeht und wir unsere Arbeit irgendwann mal besser machen können, irgendwie besser abgesichert machen können. Oder ich finde es gerade so wahnsinnig frustrierend, wenn ständig von allen Richtungen auf uns einprasselt, wie die Haushaltslage in Tübingen und im Landkreis nächstes Jahr ist. Also, dass hier 25 Millionen fehlen und alle Leute sagen, es muss euch schon klar sein, die Freiwilligkeitsleistungen sind jetzt auch kein Tabu mehr. Also da kommt was auf euch zu. Und wo ich denke, hey Leute, wer steht's hier? Also irgendwie, es kommt ständig was auf uns zu. Wir haben letztes Jahr für die Beratungsstellen wirklich sehr gekämpft, dass wir bei AGIT 15% eine Aufstockung haben, in der häuslichen Gewalt 20%. bräuchten eigentlich noch sehr viel mehr. Und wo ich denke, wenn das ernsthaft irgendwie wieder zurückgenommen wird, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und auch da müssen wir uns irgendwie immer wieder irgendwie quasi ein bisschen pushen, auch den, wirklich weiterhin den Mut zu haben und zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt wieder in alle Fraktionen, erkläre nochmal meine Arbeit. Aber da würde ich mir wirklich auch sehr wünschen, dass das einfach auch klar ist, wo man Grenze ist, also wo einfach irgendwie auch Kürzungen nicht gehen und wo man, keine Ahnung, wo anders gucken muss. Mhm.
Genau, und vielleicht noch zu weiteren Veranstaltungen. Also am Mittwoch machen wir eine Veranstaltung zu unserem Verein und zu unserer Arbeit und zu den verschiedenen Projekten. Das findet in dem Frauenprojektezentrum statt von 19 bis 21 Uhr. Und am Freitag ist noch ein Vortrag und ein Podiumsgespräch im Rathaus. Da geht es um die Macht der ökonomischen Gewalt, genau, in Form von einem Vortrag und dann auch noch ein Podiumsgespräch und ökonomische Gewalt, einfach auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei, wenn man um häusliche Gewalt spricht oder auch um Gewalt an Frauen so. Genau, und was für mich der Tag bedeutet, also ich finde es ganz toll und wichtig, dass es den Tag gibt, aber eigentlich beschäftigt mich und uns das Thema jeden Tag im Jahr und ich finde, und ich hätte auch den Wunsch, dass es irgendwie jeden Tag irgendwie auch zum Thema gemacht wird, weil es einfach ein ja, gesamtgesellschaftliches Problem ist und das, und jeden Tag passiert Gewalt gegen Frauen und auch strukturelle Gewalt und deshalb toll, dass es den Tag gibt, aber eigentlich ein Thema für jeden Tag im Jahr, so.
Ja, und weil wir uns jetzt dem Ende nähern, würde ich euch fragen, was wollt ihr denn der Welt noch mitgeben?
Wow, große Frage. Aber ja, gerne. Also ich würde der Welt gerne mitgeben. Ich fand es damals, ich finde, es gibt so einen schönen Spruch oder Zitat, was so die Frauenbewegung in den 70er Jahren auch so gesagt hat, wo so die Frauenhäuser die Autonomen gemacht, also ja, sozusagen etabliert wurden und die haben gesagt, wir sind unersetzlich
zu machen?
Nein, also wir sind angetreten, um uns unbrauchbar zu machen, so genau. Okay. Also und das ist so schon auch mein, finde ich, total wichtiger und guter Zitat, sondern einfach, also das wäre einfach mein Wunsch, dass so ein gewaltfreies Leben für alle Menschen und eine Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und vor allem auch, dass das Thema Gewalt gegen Frauen, was jetzt bei uns ja das Thema ist, dass es alle Geschlechter was angeht, so dass wir nicht nur über die Betroffenen, sondern auch, also dass auch die zum Beispiel Männer oder einfach alle Geschlechter das Thema zu ihrem machen, weil ich glaube, nur so kann man was verändern, auch an den strukturellen Bedingungen. Das wäre für mich ganz wichtig, so, ja.
Also ich gucke immer ganz neidisch, irgendwie zum Beispiel irgendwie 8. März nach Istanbul, wenn dann da irgendwie Demos sind, wo 500.000 Menschen auf der Straße sind und dann gucke ich in Tübingen irgendwie, wer dann da so steht und denke, okay, was läuft falsch? Ja, gleiches Thema wie Lisa, irgendwie das Thema ist nicht ein Thema irgendwie von und für Frauen, sondern das ist ein Thema von allen Menschen, weil Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung und das geht alle an. Und genauso das Thema Gewalt gegen TIN-Personen und so weiter. Also alle müssen sich drum kümmern.